Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Dave ist ein Brocken von einem Kerl. Gelernt hat er nicht viel. Nach seiner Zeit bei der Army wurde er gerne als Türsteher vor Discos und Clubs angeheuert. Mittlerweile ist ihm das zu gefährlich geworden. Und er hat sich einen neuen Scheißjob, wie er das nennt, gesucht. Er bewacht jetzt das Exponat Nummer 46 in einer Kunstgalerie, den sogenannten Nipple Jesus. Dieses Werk könnte nämlich in sexueller und religiöser Hinsicht als kontrovers aufgefasst werden, so steht es auf einem extra aufgestellten Warnschild. Das Bildnis des Jesuskopfes mit schmerzverzerrtem Gesicht besteht aus vielen kleinen Quadraten, die sich bei näherer Betrachtung als weibliche Brustwarzen entpuppen. Das empört Dave zunächst. Doch im Verlauf dieses Ein-Personen-Stücks von Nick Hornby nimmt die Geschichte noch andere Wendungen. Diese Folge der Hörbühne befasst sich mit der zentralen Frage des Stücks. Was ist Kunst? Ins Gespräch eingebunden sind Dr. Mattia Löbke, Leiterin des Heilbronner Kunstvereins, sowie Kirsten Brunner und Klaus Rentsch, die Vorstände des Künstlerbunds. Auch der Darsteller des Dave, Arlen Konjitz, wird zu Wort kommen. Mein Name ist Katja Schlonski. Seien Sie herzlich willkommen. Die Vermittlung und Förderung der zeitgenössischen Kunst ist das festgeschriebene Ziel des Heilbronner Kunstvereins.
Kunst macht uns erstmal ein Angebot und das in verschiedenster Hinsicht. Also das kann ein Angebot sein, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Malerei, einfach uns etwas zu vermitteln, eine Sprache zu vermitteln, die mit Formen und Farben zu tun hat. Das kann Kunst. Oder die Kunst macht uns ein Angebot, uns auch mit Fragen auseinanderzusetzen, uns zu wundern, zu staunen. Die Kunst diskutiert, genauso wie alle anderen Sparten in der Gesellschaft, setzt sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinander, aber eben auch manchmal mit rein formalen Fragen. Also es ist erstmal macht die Kunst ein Angebot und das finde ich ihre wichtigste Eigenschaft. Die Künstler machen uns ein Angebot. Man muss sich das ja vorstellen, die wollen uns ja was mitteilen, sonst würden sie es ja nicht machen.
Gemeinsam mit Mattia Löbke, der Kunstvereinsleiterin, habe ich die Vorstellung Nipple Jesus besucht, in der es genau um diese Fragen geht. Was ist Kunst? Was kann Kunst? Ihr erster Eindruck von dieser Inszenierung?
Ich hatte, als ich den Titel des Stücks gehört hatte und wusste, wer es geschrieben hatte, ich hatte eigentlich mehr im positiven wie im negativen Sinne mehr Witz erwartet. Also ich dachte, es macht sich mehr lustig über den Betrieb auch und über Künstlerinnen und Künstler und über Kunst. Und ich war da eigentlich sehr positiv überrascht, wie gründlich oder wie tief hinein Nick Hornby in diese Frage auch der Rezeption und auch in die Frage hineingegangen ist, was das bedeutet, da immer zu stehen oder was Künstlerinnen und Künstler wollen. Das fand ich schon, das hat mich sehr überrascht, sehr positiv. Überrascht.
Einen kleinen akustischen Höreindruck aus dem Stück habe ich Ihnen mitgebracht.
Man kennt ja diese Bilder, die aus Punkten zusammengesetzt sind. Und genau so war dieses Jesusbild gemacht. Nur, dass alle Punkte Brustwarzen waren. So, Nippel. Und genau so hieß auch das Bild. Nipple Jesus. Da waren große Nippel und kleine Nippel. Und große Brüste, kleine Brüste. Schwarze Brüste und weiße Brüste. Auf manchen Bildern waren bis zu 4 Brüste zu erkennen. Und da erkannte ich dann, dass all diese Bilder Fotos aus Pornoheften waren. Ach, und der Typ, der hatte die alle ausgeschnitten und aufgeklebt, ey. Dafür muss der Jahre gebraucht haben. Ja, jetzt verstand ich auch, warum das Schild da hing. Da hasste ich das Bild. Vor 2 Minuten hat es mir noch gefallen, aber jetzt hasste ich es. Und den Typen, den hasste ich auch, Wichser. Ich ging gucken, wie der Künstler hieß. Und ich stellte fest, dass das eine Frau war. Wie kann eine Frau so etwas tun, dachte ich. Ich meine, ich hätte es ja noch verstanden, wenn es ein Typ gewesen wäre. Irgendein Typ, der zu viele Pornohefte und keine Freundin hat. Aber eine Frau. Und ich hoffte, dass es jemand schaffen würde, das Bild irgendwie kaputt zu machen.
So viel darf ich an dieser Stelle schon verraten. Es schafft jemand. Auch Kirsten Brunner und Klaus Rentsch vom Künstlerbund Heilbronn haben sich den Nipple Jesus angeschaut.
Ist eine gute Steilvorlage und dann einfach zu überlegen, hey, wo ist meine Komfortzone, was kann ich dem Publikum zumuten? Und bevor ich das dem Publikum zumute, muss ich es ja erstmal mir selber zumuten. Und wo sind die Grenzen? Wie weit darf ich gehen? Wie weit will ich gehen? Das wird jetzt hier im Künstlerbund sehr rege diskutiert. Und das tut uns allen für unseren künstlerischen Prozess sehr gut.
Klaus Rentsch pflichtet ihr da als freischaffender Künstler bei. Nun sagen Sie selbst, es sind die Dinge, mit denen Sie sich alltäglich beschäftigen. Spiegelt das Stück für Sie die Realität, die man als Künstler oder eben auch als Galerist, mit der man konfrontiert ist?
In gewisser Weise auf jeden Fall. Natürlich die Skalierung. Er ist da in einer richtig großen Galerie, nehme ich mal an. Und wir sind hier in Heilbronn auf dem steinigen Äckerchen. Die Muster sind die gleichen, die eigentlich bei uns ablaufen. Natürlich zeigen wir jetzt keine Werke, die so in der Art skandalös wären, dass da jetzt ganze Institutionen sich aufbäumen würden. Ja, aber die ganzen Mechanismen, wie ich vorhin schon gesagt habe, die dann stattfinden im Gegenüber von dem Publikum, die sind doch vergleichbar.
Und Matthias Löbke ergänzt:
So ein Stück gibt schon die Möglichkeit, einfach wieder in die Diskussion einzusteigen, zu besprechen, was wollen wir eigentlich und wo geht unser Weg hin und warum ist das wichtig, was wir machen. Das finde ich schon, ja.
Dave, der Bewacher des Nipple Jesus, ist salopp formuliert, einfach gestrickt. Und er hatte mit Kunst bislang nichts am Hut. Als er aber die Künstlerin kennenlernt und merkt, wie ihr Werk angefeindet wird, beziehungsweise instrumentalisiert wird von einem Spinner, einem Priester und einer Politikerin, ändert sich seine Einstellung und er verteidigt es. Wie beschreibt Arlen Konietz seinen Dave?
Mich hat interessiert, was das für ein Typ ist, was das für eine Figur ist. Und dass der nicht gesehen wird, das ist ein Mann aus dem Hintergrund, dem man nicht zutraut, dass er künstlerische Gedanken haben könnte oder auch im Inneren eigentlich ein Künstler ist. Und damit habe ich mich beschäftigt. Die Art und Weise, wie diese Figur auf sowas guckt. Und die fand ich eigentlich sehr interessant.
Beschreib das mal ein bisschen präziser. Was ist das für ein Typ?
Also der Charakter zeigt sich sehr darin, wie das Stück geschrieben ist. Der holpert von einem Gedanken zum nächsten und der kommt irgendwie nie zum Ende, nie zu einem richtigen Entschluss oder zu einem Ergebnis. Der holpert sich von Gedanke zu Gedanke und ist immer verwirrter und er schraubt sich in den nächsten Gedanken rein und steigert sich rein und der ist sehr sprunghaft und ja, wie so eine Gedankenexplosion ist dieser Typ.
Das ist auch für dich als Schauspieler die Herausforderung?
Ja, vor allem über diese Stunde dann doch einen Bogen zu erzählen. Das Stück macht dann eine Rechtskurve, eine Linkskurve, dreht sich einmal im Kreis und macht dann noch ein Looping und am Ende, eigentlich kann man das Stück in 2 Minuten erzählen. So, nur der Typ verliert sich so in seinen Gedanken und holt da nochmal aus und da nochmal aus. Ein schlauer Typ auf seine Art. Er ist auch sehr direkt. Und
das ist ein menschlich schlauer Typ.
Ja, das auf jeden Fall. Ich halte ihn für sehr schlau, aber auch auf eine Art nicht schlau, weil er nämlich nicht besonders viel von sich hält, glaube ich.
Wir hören noch mal rein.
Keine Frage. Hätte ich von Nipple Jesus nur was in der Zeitung gelesen oder was in den Nachrichten gesehen, ich hätte es für verkehrt gehalten. Krank, dumm, eine Verschwendung unserer Steuergelder. Das sagt man ja immer auch, wenn man keine Ahnung hat, ob Steuergelder dafür ausgegeben wurden. Ist ja egal. So, und dann hätte ich wahrscheinlich nicht länger drüber nachgedacht, aber wenn man tatsächlich jeden Tag daneben steht, dann wird das komplizierter. Ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht, was ich davon halten soll. Aber das Tolle an dem Spinner und an dem perversen Priester und an all den anderen Leuten, die an diesem Morgen gucken kamen, ist, dass sie einem die Entscheidung abnehmen, auf welcher Seite man ist. Auf ihrer Seite stehe ich schon mal nicht, das ist klar. Und je länger ich es mit diesen Wichsern aushalten muss, desto mehr hasse ich sie, ehrlich. So einfach ist das. Die Netten, die mögen das Bild. Die gucken, wie es gemacht ist. Und die Ekelhaften kommen rein, starren stundenlang die Titten an und meckern sich gegenseitig was vor. Oder vor sich hin, wenn sie ganz bescheuert sind. Man muss gar nicht herauskriegen, was man selber denkt. Man muss nur darauf achten, was andere denken. Und wenn dir ihre Nasen nicht gefallen, denkt das Gegenteil.
Darsteller Arlen Konietz erzählt mir nach der Vorstellung ein wenig über seinen Zugang zur zeitgenössischen Kunst.
Ich versuche, das auf mich wirken zu lassen, unvoreingenommen. Und das habe ich im Studium, da hatten wir ein Fach, das hieß Ästhetische Übungen. Und sind wir das erste Mal in die Staatsgalerie in Stuttgart gegangen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mich vor ein Bild gestellt und habe gesagt, das sieht doof aus. Das kann ich ja auch. So, ist ja Quatsch, warum hängt das hier? So. Und diese Frau hat mir beigebracht, wie man mit sowas umgeht, nämlich das eigentlich wie mit Theater schauen, dass man eigentlich nicht so drauf bedacht sein sollte, gefällt mir das nicht, sondern mach das, was mit mir guckt man interessiert zu oder macht es einen wütend oder ärgert es einen? Und es ist eigentlich viel interessanter, darüber nachzudenken, als von vornherein zu werten.
Wenn eine Galeriebesucherin oder ein Galeriebesucher vor einem Werk steht, erlebt Mattia Löbke manchmal genau das, was Arlen da gerade beschrieben hat.
Wenn jemand zu mir sagt, ja, das kann ich auch, dann sage ich meistens nur zu. Ich würde sagen, es funktioniert so nicht, weil Kunst natürlich auch was damit zu tun hat, sich vielleicht die Tradition anzugucken oder ich habe was Besonderes zu sagen. Nur wenn die Arbeiten zunächst mal vermeintlich einfach daherkommen, sind sie doch aus einem Gedanken, aus einer Fähigkeit oder auch aus einer bewussten Ablehnung von Kunstfertigkeit heraus entstanden. Es gibt da so viele Faktoren. Also ich glaube auch, dass man das unterscheiden kann.
Und wie sieht's beim Künstlerbund aus?
Welche Diskussionen erleben Sie denn hier, Frau Brunner? Und inwieweit wird der Künstlerbund diesen Diskussionen auch gerecht? Inwieweit heben Sie diese Diskussionen auch als Veranstaltung vielleicht aufs Tablett?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das betrifft auch die Authentizität von uns Kunstschaffenden. Bisher gibt es für meinen Geschmack vielleicht zu wenig Diskussionen. Und deswegen hat mich dieses Schauspiel inspiriert, doch auch mal die Komfortzone als Künstler zu verlassen und eventuell mehr Diskussionen anzuregen. Also aktuell fällt mir höchstens in letzter Zeit die Kritik an einer Einladungskarte ein, die hat jemandem nicht gefallen, aber jetzt Kritiken über unsere Werke? Ich weiß es nicht. Fällt dir eher was ein, Klaus?
Ja gut, wir hatten kürzlich hier eine Performance stattfinden in der Galerie und da gab es eine lebhafte Diskussion hinterher über die Performance selber. Und es war doch sehr befruchtend für uns alle, weil man einfach gemerkt hat, hier wird was ausgelöst. Da wird nicht nur aufgetreten und sich gezeigt und hier sind wir und in der guten Gesellschaft, sondern die Leute haben wirklich aufgepasst, was da gezeigt wurde und ihren Unmut bzw. ihren Beifall ausgedrückt. Und die andere Frage, ja, was wir machen, wie wir mit der Diskussion umgehen, ja, wir haben ja was vor, was zu machen. Und zwar gerade in Bezug auf das Stück von Nick Hornby, also Nipple Jesus. Da hatte meine Partnerin hier einen tollen Einfall, dass wir da so eine etwas improvisierte Ausstellung dazu machen. Wir sind jetzt auf einen Titel gekommen, Labor nennen wir das. Und es soll eine Ausstellung geben, da werden so circa 8 Künstler teilnehmen, wo wir spontaner Arbeiten anfertigen und zeigen und in einer spontaneren Weise und nicht so, sagen wir mal, High-End alles präsentieren wollen, sondern wirklich auch unfertige Sachen oder angerissene Gedanken, wo Dinge, die bei uns selber in der Diskussion stecken, präsentieren und versuchen auf diese Art die Leute zu konfrontieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Am 17. Februar soll es ein Galeriefrühstück zu diesem Thema beim Künstlerbund geben, mit Anmeldung. Der genaue Termin für die Laborausstellung ist noch offen. Meine nächste Frage an Mattia Löbke ist nun: Braucht Kunst eigentlich grundsätzlich Erklärung? Braucht sie Vermittlung?
Man muss manches begleiten, so weil sich das vielleicht auch nicht sofort erschließt. Oder man braucht noch mal so 2-3 Hinweise, vielleicht so 2-3 Sehhilfen. Da gibt es eben Kunst, die sehr viel Erklärung bedarf. Aber es gibt eben auch Kunst, die gar keine Erklärung, sondern man kann es einfach sich angucken, auf sich wirken lassen, sich vielleicht auch mal ärgern oder sich erfreuen lassen. So, das gibt es eigentlich beides.
Also es schadet nicht, wenn man was dazu sagen kann, aber es sollte nicht eigentlich großartig erklärt werden müssen. Bei gewissen Sachen, da verliert eigentlich ein Kunstwerk, wenn man zu viel darüber redet. Ja? Da sagt man dann, ja gut, dann hätte ich es gleich aufschreiben können, wenn ich das hätte sagen wollen. Ja, kommt ja, glaube ich, sogar in dem Stück auch vor, aber so ist es tatsächlich. Andererseits gibt es auch Kunst, wo so gewisse Schlagworte dann auf dem Bild zum Beispiel auftauchen, die dann schon wichtig sind, um irgendwie den Kick zu verstehen, der da in dem Bild versteckt ist. Und bei richtig komplexen Arbeiten, da ist es einfach hochinteressant zu wissen, wie die Sachen entstanden sind, in was für einer Situation der Künstler war, in welcher Zeit das Werk entstanden ist. Der ganze Kontext, das fließt ja alles in die Kunst ein und das ist bei großen Werken ist es schon sehr hilfreich, wenn man da ein bisschen mehr dazu Bescheid weiß. Also es gibt einfach verschiedene Ebenen. Es gibt den direkten Zugang, Dann, wenn man mehr wissen will, eine Erklärung dazu. Und dann gibt es eben noch die Spezialisten, die wirklich sich da mit einem Künstler oder so, quasi eine Doktorarbeit drüber schreiben können. Das hat alles seine Berechtigung.
Auch den Vorwurf, abgehoben zu sein, vor allem auf ein intellektuelles Publikum abzuzielen, müssen sich Kunstschaffende manchmal anhören.
Nun ist Dave, der Türsteher im Stück, ja ein gänzlich unbedarfter Mensch, auch unbeleckt von Kunst. Er steht eben im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte. Sind es eigentlich auch solche Menschen, die Sie ansprechen möchten als Künstlerin, als Künstler, deren Interesse Sie gewinnen möchten?
Das ist eine der Sinnfragen, wen möchte ich gewinnen? Ja, natürlich ist es schön, wenn möglichst viel Publikum in unsere Kunstetage kommt. Aber das ist für mich eine der großen Fragen, ist das Sinn der Kunst? Wofür steht Kunst generell? Was verstehe ich unter Kunst? Und das ist auch ein ganz, ganz subjektives Thema. Das kommt auch immer wieder in unseren Diskussionen jetzt unter Kollegen raus. Was sehe ich? Und darum geht es jetzt in dieser Laborgeschichte. Und ich denke, da werden wir alle voneinander lernen. Und was spannend für mich ist, ist, ob jetzt in Anführungsstrichen Dave kommt oder ein Kunstprofessor, wie reagiert das Publikum auf die Arbeiten, die dann da gezeigt werden werden?
Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Zugänge zur Kunst, zu einem Kunstwerk. Wo sehen Sie da die Zugänge, die vielleicht auch gleichberechtigt nebeneinander stehen sollten?
Naja, das ist schon die Grundfrage, wo viele Leute dran scheitern, eigentlich, wenn sie zu einer Ausstellung gehen oder wenn sie sich überhaupt mit Kunst befassen sollen, dass viele Leute dann denken, oh, das ist nichts für mich, da verstehe ich nichts davon. Und außerdem ist es sowieso langweilig. Und was da oft fehlt, ist, dass man sich selbst gestattet, diesen unbedarften Zugang zu haben. Zunächst mal reingehen in so eine Ausstellung, auch wenn man jetzt in größere Häuser geht, in Museen, reingehen und mal nur auf das zugehen, was einen wirklich aus irgendwelchen Gründen anpackt. Meistens kann man sich's nicht genau erklären, warum jetzt gerade das, mit dem möchte ich mich näher beschäftigen. Und sich auf das einlassen und daran weitermachen. Und die Dinge, die einem wirklich gerade nicht in den Kram passen oder nichts mit meiner Lebenssituation zu tun haben, die einfach mal beiseite lassen und da nicht die Aufmerksamkeit dran verschwenden, weil die Konzentrationsfähigkeit natürlich begrenzt ist. Und Kunst vertritt nicht den Anspruch, dass sie jetzt Unterhaltung sein muss. Und dass eine Vergnügungspauschale muss man auch nicht unbedingt dafür bezahlen, sondern man soll sie eigentlich intellektuell in irgendeiner Art damit auseinandersetzen. Und das aber gleichzeitig auf einer emotionalen Ebene. Also das ist das eigentliche Kunststück.
Die Situation beim Kunstverein beschreibt die Leiterin so.
Sagen wir mal in Anführungszeichen, unser Stammpublikum ist natürlich so ein ganz bürgerliches Publikum. Also wir versuchen niedrigschwellig zu sein, dass also wirklich viele andere auch sich dafür interessieren können, weil zeitgenössische Kunst ist immer auch etwas, was sich mit Zeitfragen auseinandersetzt, die vielleicht auch Fragen behandelt, wie wir leben wollen, was wir wollen, in welchem Zustand unsere Gesellschaft gerade ist. Und abgesehen davon gibt es immer auch Angebote, sich einfach vielleicht auch mal schöne Kunst anzuschauen, sich Gemälde anzuschauen, was passiert in der Malerei gerade. Das sind ja so ganz interessante Gesprächsfelder, die wir abdecken mit unserer Arbeit.
Und was ist für Matthias Löbke schöne Kunst?
Schön ist natürlich auch immer im Auge des Betrachters. Also was ich schön finde, kann sein, dass das jemand anderes ganz doof findet und umgekehrt. Für mich hat Schönheit auch immer etwas mit Ambivalenz zu tun, mit Spannung, mit etwas, was vielleicht sich außerhalb von so dekorativen Prozessen oder dekorativen Ansprüchen bewegen würde.
Welche Rolle spielt denn das Unfertige, vielleicht das Rätselhafte auch in der Kunst?
Ja, das ist eine ganz wichtige Rolle. Es gibt immer so den Moment, an dem einen eine Arbeit interessiert. Manchmal ist das was Unfertiges, was Provisorisches, was dilettantisch Wirkendes, was aber nicht dilettantisch ist. Manchmal ist es auch die Perfektion, wo man so denkt, ach komm, das habe ich aber so noch nie gesehen. Und das ist eigentlich, finde ich, der Ausgangspunkt, wo man anfängt, sich mit Arbeiten intensiv auseinanderzusetzen.
Nick Hornby spricht in seinem Stück Nipple Jesus auch an, inwieweit Kunst instrumentalisiert werden kann. Dazu meint Kirsten Brunner:
Die Künstlerin instrumentalisiert ihr Werk ja auch, um in die Medien zu kommen. Und durch diese Katastrophe, dass das Bild am Schluss zerstört wird, hat sie ihr Ziel auch voll erreicht. Und wahrscheinlich kriegt sie auch noch eine Versicherungssumme gezahlt für ein Bild, das unter Umständen unverkäuflich gewesen wäre. Also der Kunstmarkt wird da auch noch angerissen, also das Thema.
Klar, das ist natürlich immer, wenn man dann eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, muss man immer ein bisschen vorsichtig damit sein, wie damit umgegangen wird. Also wer das sozusagen dann für sich auch annektiert und mit welchen Argumenten und wofür auch. Also dann der Geistliche, der das der sich das dann so ganz genau anguckt und das natürlich schäbig findet, dass man das mit dem Jesus macht. Und dann geht es natürlich um die religiöse Frage. Bei der Politikerin ist das ja auch so, um sie geht eigentlich auf Stimmenfang, um sich dieser Empörung so anzuschließen und meint, das nützt ihr. Also man muss letztendlich immer fragen, wem nützt's?
Am Ende wird der Nippel-Jesus zerstört und es stellt sich heraus, die Künstlerin sieht ihr Video von den Ereignissen als ihr eigentliches Kunstwerk an. Da macht sich bei Dave Ernüchterung in Sachen Kunst breit. Er fühlt sich verschaukelt und wird in Zukunft die Skulptur eines Delfins bewachen.
Das ist halt ein Überwachungsvideo, wie man es an jeder Tankstelle sehen kann. Und das ist es dann, was man anstelle von Jesus im Todeskampf bekommt? Ja, wer ist jetzt der Trottelmater?
Jetzt habe ich einen Delfin. Ja, noch so ein paar andere Sachen. So Betten und Zelte und so ein Scheiß. Weil ich jetzt keinen eigenen Raum mehr nur für mich habe. Das Überwachungsvideo ist nicht kontrovers, also brauchen Sie auch keinen, der darauf aufpasst. Aber mein Platz ist jetzt neben den Delfinen. Was mich zu Tode langweilt. Ich meine, was will man schon über Delfine großartig nachdenken? Ne? Also mache ich es auch nicht. Ich sitze bloß da und ich überlege mir, was ich gerne machen würde. Außer Tiger Woods oder Richard Branson zu sein.
Ja, bei dem Stück löst es sich ja dann auf, dass die Künstlerin Martha am Schluss sagt, ja gut, jetzt endlich, zum Glück ist passiert. Der Skandal ist passiert. Ich werde das Video, was jetzt entstanden ist, Intoleranz nennen. Und das ist irgendwie der Clou im Stück. Andererseits auch eine Enttäuschung. Also für den Dave eine Riesenenttäuschung, für den Zuschauer und für uns in der Diskussion, für mich persönlich auch eine Enttäuschung gewesen eigentlich. Eben weil diese großen Erkenntnisse, die der Dave da hat über die Kunst, wie sie überhaupt funktioniert und so, die waren schon so hilfreich für jedes normale Kunstwerk, was für sich so hängen bleibt und nicht durch seine Zerstörung dann erst an Wert gewinnen soll, dass es eigentlich dann schon nochmal eine Ebene drüber ist, so next level eigentlich.
Ja, diese Entzauberung des Kunstwerks, die dann in meinen Augen am Schluss stattgefunden hat, könnte auch als entlarvend, berechnend aufgefasst werden.
Und auch Matthias Löbke geht mit dem Schluss des Stücks nicht d'accord. Sie erlebt den Kunstbetrieb grundsätzlich anders.
Diese Form, dass Künstler gleich Provokation ist, worüber er sich ja auch zu Recht empört, das entspricht eigentlich nicht meiner Erfahrung. Der ganze Betrieb drumherum, ob das nun die Kunsthallen sind oder die Zeitungen, die Kunstzeitschriften, da fällt natürlich gerne mal der Begriff Skandal oder Provokation. Da gibt es vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Das ist ja so der alte Marketing-Aspekt. Also ich persönlich kenne kaum oder keinen Künstler, keine Künstlerin, wo die Provokation so im Vordergrund steht, sondern das sind wirklich ernsthaft arbeitende Menschen.
Ist es dann letztendlich doch vielleicht einfach eine heitere Geschichte?
Ja, man kann es natürlich als heitere Geschichte stehen lassen, aber für uns ist es schon mehr. Wir machen auch mehr draus. Es kommt ja immer drauf an, was man draus macht. Und für uns reißt es dermaßen existenzielle Fragen an, die wir schon bearbeiten wollen, und zwar aus unserer Sicht. Das Publikum stellt sich auch immer die Frage, was ist der Sinn von dem, was soll das jetzt, was da gemacht wird. Aber die Künstler selber stellen sich die Frage noch viel mehr, weil sie sich noch viel länger damit befassen, bis sowas mal an der Wand hängt und die ganzen Ängste überwunden sind, vom weißen Blatt bis zum fertigen Bild oder zur Skulptur. Na, das sind ja oft Monate, die da vergehen, und insofern ist es schon ein Thema, was wir bearbeiten wollen.
Jetzt traue ich mich doch und frage Sie einfach, was ist für Sie Kunst?
Kunst ist für mich die absolute Freiheit. Etwas auf die Leinwand oder in den Raum zu bringen, ohne irgendjemanden Rechenschaft ablegen zu wollen. Das ist für mich Kunst. Einfach Freiheit, frei von Konventionen, meinen Gedanken freien Lauf und Ausdruck zu verleihen.
Herr Rentsch?
Ja, das ist jetzt lustig. Wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen, aber ich wollte was ziemlich Ähnliches sagen. Ich wollte auch mit der Freiheit anfangen. In der Kunst, da manifestiert sich schon der Mensch selber in der Freiheit, losgelöst zunächst mal von kommerziellen Zwängen, von Existenzzwängen, die man so im Alltag hat, macht er mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, begibt er sich auf eine völlig immaterielle Ebene zunächst mal und erschafft dann mit diesem Material, was er halt hat, materialisiert das natürlich wieder, aber der eigentliche Kunstprozess findet da in diesem Zwischenraum statt.
Ganz zum Schluss auch an dich, Matthias, die Frage, was ist für dich Kunst?
Ich kann es von meinem Leben gar nicht trennen. Es ist einfach ein Ausdruck, eine Gedankenhaltung, eine Form, was einfach mit meinem Leben zu tun hat, was ich ganz toll finde.
Und damit vielen lieben Dank an meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vom Heilbronner Kunstverein und vom Künstlerbund. Übrigens wird beim Kunstverein gerade eine Gemeinschaftsausstellung beider gezeigt. Auch diese möchte ich Ihnen gemeinsam mit Matthias Löbke zum Abschluss dieses Podcasts ans Herz legen.
Das ist wirklich eine alte Tradition mit dem Künstlerbund zusammen und wir geben immer ein Thema vor. Das ist eine jurierte Ausstellung. In diesem Jahr ist es das Thema 7 und wir haben 49 Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube, 115 Arbeiten waren eingereicht, 67 zeigen wir. Und die Zahl 7 ist ja auch so eine ganz, in allen Kulturen, so eine ganz mythisch aufgeladene Zahl. Also interessanterweise wirklich in verschiedensten Kulturen und Religionen. Und ich war jetzt auch wirklich sehr, sehr positiv davon überrascht, wie viele Künstlerinnen und Künstler sich intensiv tatsächlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also vom Sprichwort 7 auf einen Streich bis zu den 7 Schwaben. Es gibt so konzeptuell arbeitendere Künstlerinnen und Künstler. Eine hat sich beschäftigt mit 007 mit dem James Bond. Dann tauchen auf vielen Arbeiten auch die 7 tatsächlich als formgebendes Element auf. Also es gibt eine große Bandbreite und es ist einfach schön, sich das anzugucken. Und es ist natürlich für uns auch, wir arbeiten ja in der Regel mit Künstlerinnen und Künstlern überregional. Und das ist für uns einmal im Jahr eigentlich, ist das so ein bisschen der Überblick über das, was hier in der Region oder von unseren Künstlermitgliedern und denen des Künstlerbunds Heilbronn entsteht.
Und damit verabschiede ich mich in die Feiertagspause. Schöne, entspannte, friedvolle Weihnachten wünsche ich Ihnen und Ihren Familien. Wenn Sie mögen, hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Folge 62 der Hörbühne erscheint am 11. Januar. Die Donauprinzessin von Georg Ringswandl, eine Uraufführung im Salon 3, wird das Thema sein. Bis dahin bleiben Sie gesund und munter. Ihre Katja Schlonski.